SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Vizekanzler Klingbeil hat die Arbeit der Bundesregierung verteidigt. Hintergrund ist die Meinungsverschiedenheit gestern beim Wehrdienstgesetz. Der SPD-Politiker sagte in den ARD-Tagesthemen, das Entscheidende sei doch, dass es am Ende Gesetze gebe und diese verabschiede die Regierung in einer hohen Taktzahl.
Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben noch vieles zu erledigen. Wir müssen die wirtschaftliche Stärke unseres Landes hochfahren. Wir müssen die Arbeitsplätze sichern. Wir müssen dafür sorgen, dass das Leben in unserem Land wieder unkomplizierter und einfacher wird und dafür Bürokratie abbauen. Und wir sind gerade dabei, die neue Rolle Deutschlands auch in der Weltpolitik, in der Europapolitik zu definieren, in der wir wirklich vorangehen. Und da wird es immer mal wieder auf diesem Weg ruckeln. Da wird es Debatten geben. Da wird es unterschiedliche Meinungen geben.
Vizekanzler Klingbeil. Das Wehrdienstgesetz von Verteidigungsminister Pistorius soll morgen im Bundeskabinett beschlossen werden. Außenminister Wadefuhl hatte gestern Einspruch dagegen eingelegt, um Bedenken der Union anzumelden. Nach Gesprächen zwischen den Ministerien zog Wadefuhl seinen Einspruch wieder zurück. Seit Monaten sinkt die Zahl von Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen. Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup sieht darin aber nur eine vorübergehende Verschnaufpause. In seiner Funktion als Städtetagspräsident fordert er mehr Unterstützung für die Kommunen bei der Integration.
Wir brauchen dringend zusätzliche Sprachkurse, wir brauchen bessere Integration in den Arbeitsmarkt, vor allem eine schnellere Anerkennung der Abschlüsse, die die Geflüchteten mitbringen. Das ist vor allem im Hinblick auf die Ukraine ein Riesenthema. Wir brauchen mehr Wohnungen. Und wir brauchen mehr soziale Infrastruktur im Bereich der Kindertagesstätten und der Schulen. Das heißt, der Druck in allen diesen Bereichen bleibt weiter extrem hoch.
Karlsruhes Oberbürgermeister und Städtetagspräsident Frank Mentrup. Der Kinderschutzbund kritisiert Forderungen nach einem Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Entsprechende Altersgrenzen hatte unter anderem der Sucht- und Drogenbeauftragte des Bundes Streeck ins Gespräch gebracht. Aus der Nachrichtenredaktion Ramin Movasagian.
Auch Kinder hätten ein Recht auf digitale Teilhabe, sagte der Vizepräsident des Kinderschutzbundes Türk dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Vorsitzende des Sozialverbandes Deutschland Engelmeier ist ebenfalls gegen solche Verbote. Ein Mindestalter möge zwar sinnvoll klingen, sei aber kein respektvoller Umgang mit Jugendlichen. Stattdessen brauche es eine verbindliche Medienbildung an Schulen. Streeck hatte seine Forderung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen begründet. Es sei nachgewiesen, dass Kinder und Jugendliche, die nicht altersgerechte Inhalte konsumieren, anfälliger für riskantes Suchtverhalten werden.
Führende Grünen-Politiker haben mit Respekt auf die Entscheidung des früheren Vizekanzlers Habeck reagiert, sein Bundestagsmandat niederzulegen. Habeck hatte erklärt, zum 1. September aus dem Parlament auszuscheiden. Aus Berlin Dietrich Karl Meurer.
Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann hebt hervor, Habeck habe die Partei wie kaum ein anderer geprägt. Die beiden Parteivorsitzenden der Grünen, Franziska Brandner und Felix Banatschak, würdigen Habecks offenen und verbindlichen Stil und betonen, sein Platz bleibe inmitten der Grünen. Der 55-Jährige selbst erklärt, er wolle an internationalen Instituten forschen und Abstand vom Politikbetrieb gewinnen, ohne sich jedoch völlig aus der politischen Debatte zurückzuziehen.
Nach dem israelischen Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen fordert die Bundesregierung Aufklärung. Mindestens 19 Menschen kamen dabei ums Leben, darunter auch 5 Journalisten. Aus der Nachrichtenredaktion Andreas Herrler.
Das Auswärtige Amt erklärte, man sei schockiert über den Tod mehrerer Reporter. Immer wieder sei Israels Regierung aufgefordert worden, Journalisten im Küstenstreifen Schutz zu bieten. Auch der französische Präsident Macron verurteilte den Angriff. Zivilisten und Journalisten müssten unter allen Umständen geschützt werden. Israel hat inzwischen eine Untersuchung angekündigt. Ein Armeesprecher sagte, man bedauere, wenn unbeteiligte Personen zu Schaden kämen. Gleichzeitig gab er der Hamas eine Mitschuld. Die islamistische Terrororganisation nutze bewusst zivile Infrastruktur als Schutzschild.
US-Präsident Trump hat die Fed-Gouverneurin Cook entlassen. Sie habe bei Hypothekenanträgen falsche Angaben gemacht. Dafür gebe es ausreichende Beweise, teilte Trump mit. Aus Washington berichtet Samuel Jakisch.
Lisa Cook gehörte dem siebenköpfigen Gouverneursrat der US-Notenbank Federal Reserve an. Der Rat ist als oberstes Entscheidungsgremium der Zentralbank für die Steuerung, Aufsicht und Umsetzung der US-Geldpolitik verantwortlich. Trumps Entscheidung kann rechtlich noch angefochten werden. Der Präsident ist nur in Ausnahmefällen befugt, hohe Beamte der Zentralbank zu entlassen. Laut einem Urteil des obersten Gerichtshofes muss dafür ein schwerwiegendes Fehlverhalten vorliegen. Donald Trump fordert seit längerem neues Personal an der Spitze der US-Notenbank, vor allem um die von ihm geforderte Absenkung des Leitzinses herbeizuführen.
4 Wochen nach dem Zugunglück mit 3 Toten bei Riedlingen im Kreis Biberach ist noch nicht absehbar, wann auf der Strecke wieder Züge fahren können. Die Vorarbeiten für die Instandsetzung haben jetzt aber begonnen. Christina Priebe.
Bevor die Strecke repariert werden kann, müssen zunächst Gleise, Schotter und Schwellen entfernt werden, teilte eine Sprecherin der Bahn dem SWR mit. Die eigentliche Instandsetzung werde im Moment jedoch erst noch geplant. Erst danach ließe sich abschätzen, wann die Strecke wieder befahrbar sein werde. Klar ist aber schon jetzt, es werden noch Wochen vergehen. Bei dem Unglück vor 4 Wochen war der Regionalexpress von Sigmaringen nach Ulm in der Nähe von Riedlingen entgleist. 3 Menschen kamen dabei ums Leben, Dutzende Fahrgäste wurden verletzt. Als Unfallursache gilt ein Hangrutsch an der Strecke, der durch starke Regenfälle ausgelöst wurde.
Am Himmel über Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat am späten Abend ein heller Lichtstreifen für Aufsehen gesorgt. In den sozialen Netzwerken wurde viel darüber spekuliert, was ihn ausgelöst hat. Möglich sei ein Raketenmanöver, hieß es von der Meldestelle für Himmelsphänomene CENAP. Medienberichten zufolge war wenige Stunden zuvor eine chinesische Rakete vom Typ Langer Marsch auf der Insel Hainan gestartet. Weitere Infos dazu und auch ein Foto gibt's online auf swraktuell.de. Die deutschen Tennisprofis haben bei den US Open in der Nacht eine Niederlage und einen Sieg eingefahren. Tatjana Maria verlor ihr Match und schied in Runde 1 aus. Jan-Lennart Struff hingegen ist eine Runde weiter. Aus New York berichtet Tim Brockmeier.
Insgesamt eine sehr glatte und deutliche Niederlage für Tatjana Maria, die gegen Sakkari, einst Nummer 3 der Welt, mittlerweile aber deutlich abgerutscht, viel probierte, für sie eigentlich untypisch, immer wieder in die Offensive ging. Die Griechin hatte aber auf fast alles immer eine Antwort. Nach knapp 2 Stunden stand die Zweisatzniederlage für die Deutsche fest. Besser machte es Jan-Lennart Struff. Der kam zwar schwer rein in sein Match gegen den US-Amerikaner McDonald, nach dem Verlust des ersten Satzes aber steigerte sich Struffi, wie er genannt wird, und war dann der klar bessere Spieler, völlig verdienter Einzug für Struff in die zweite Runde. Heute dann sind die 4 restlichen deutschen Tennisprofis mit ihren Erstrundenmatches dran. Allen voran Deutschlands Nummer 1 Alexander Zverev am späten New Yorker Abend in der legendären Night Session als klarer Favorit gegen den Chilenen Tabilo.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es ist erstmal der letzte freundliche Hochsommertag. Zunächst haben wir noch mal viel Sonne, später einige Wolken. Bis zu 24 Grad heute Nachmittag in Münsingen und bis 31 Grad in Boppard.
SWR aktuell, Hintergrund.
Haben wir es geschafft? Diese Frage beschäftigt uns in dieser Woche in einer Serie in SWR aktuell. Es ist 10 Jahre her, dass die damalige Bundeskanzlerin Merkel ihren berühmten Satz »Wir schaffen das« sagte. Anlass war bekanntlich die Einreise von hunderttausenden Menschen aus weltweiten Krisengebieten nach Deutschland. Heute schauen wir auf den Bereich Arbeitsmarkt. Wie sieht es aus mit der Erwerbstätigkeit der Geflüchteten, die im Jahr 2015 zu uns gekommen sind?
Die Frage ist einfacher gestellt, als dass wir sie wirklich beantworten können.
Das sagt der Arbeitsmarktforscher Stefan Sell. SWR aktuell Wirtschaftsredakteurin Stefanie Geisler hat sich trotzdem an eine Bilanz gewagt.
Manch einer mag es zynisch finden, den Mehrwert der Geflüchteten des Jahres 2015 für den deutschen Arbeitsmarkt zu beleuchten. Aus 2 Gründen ist das aber zwingend notwendig. Zum einen sind sich die meisten Experten und Expertinnen einig, Integration und Teilhabe führen vor allem über die Arbeit. Zum anderen wurden damals im öffentlichen Diskurs 2 Dinge miteinander vermischt. Das humanitäre Argument mit dem wirtschaftlichen. Hier zum Beispiel der damalige Daimler-Chef Dieter Zetsche.
Mehr als 800.000 Menschen in Deutschland aufzunehmen, die unsere Hilfe brauchen, ist ohne Zweifel eine Herkulesaufgabe. Aber im besten Fall kann es auch eine Grundlage für das nächste deutsche Wirtschaftswunder werden.
Ja, solche hoffnungsvollen Reden tönten damals aus vielen deutschen Vorstandsetagen. Und das, so die These mancher Experten, erhöhte wiederum die Akzeptanz in der Aufnahmegesellschaft. An dieser Wirtschaftswundervision wollen wir uns deshalb nun also orientieren. Wo stehen wir heute? Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB, das zur Bundesagentur für Arbeit gehört, klingen erstmal positiv.
Also wir beobachten, dass inzwischen knapp 2/3 der Menschen, die 2015 zu uns gekommen sind, erwerbstätig bzw. beschäftigt sind.
Das sagt Herbert Brücker vom IAB, der die aktuelle Ausgabe der Studie mitbetreut hat. Eine Beschäftigungsquote von 2/3, das sei fast so hoch wie bei der einheimischen Bevölkerung. Eine Erfolgsgeschichte? Jein, sagt Arbeitsmarktexperte Stefan Zell von der Uni Koblenz. Zunächst einmal müsse man die Methodik dieser Erhebung kritisch betrachten. Das IAB begleitet in seiner Studie seit 2015 eine Stichprobe von rund 6.000 Geflüchteten.
Natürlich soll die Stichprobe repräsentativ sein für alle Geflüchteten, aber darüber kann man immer und muss man immer auch kritisch diskutieren, ob die jeweilige Stichprobe zum Beispiel nicht zu einseitig besetzt ist von Leuten, die eine bessere Arbeitsmarktintegration aufweisen als die wirkliche Grundgesamtheit.
Inzwischen würden die Befragungsdaten mit offiziellen Sozialversicherungsdaten verknüpft, sagt das IAB. Damit hätten sie eine höhere Aussagekraft. Doch selbst wenn man davon ausgeht, dass sich die IAB-Statistik nah an der Wirklichkeit bewegt, der durchschnittliche Verdienst derer, die in Vollzeit arbeiten, liegt nach 10 Jahren nur knapp über der Niedriglohnschwelle. Das IAB begründet das damit, dass die Geflüchteten im Schnitt sehr viel jünger seien und eine kürzere Berufserfahrung hätten. Richtig sei aber auch, sagt Stefan Sell, viele der Geflüchteten kamen damals ohne Schulbildung.
Das heißt, die Qualifikationen oder die Nichtqualifikationen, die diese Menschen, die aus wohlgemerkt Schutzgründen zu uns gekommen sind, das hat einen auch skeptisch werden lassen, als sofort vermutet wurde, jetzt kriegt der deutsche Arbeitsmarkt aber eine ganz frische Lieferung an Arbeitskräften, die unseren Arbeitskräftemangel beheben wird.
Ein Problem, bei dem sich tatsächlich viele Forschende einig sind, dass von den geflüchteten Frauen gerade mal 35% arbeiten. Dazu Lars Feld vom Freiburger Walter-Eugen-Institut.
Ich finde im Hinblick auf die männliche Erwerbsbevölkerung, dass das Glas halb voll ist, im Hinblick auf die weibliche Erwerbsbevölkerung eher halb leer.
Während das IAB darauf verweist, dass viele geflüchtete Frauen mehrere Kinder hätten und nicht genügend Betreuungsmöglichkeiten, sehen viele Experten darüber hinaus auch kulturelle Gründe. Dazu nochmal Lars Feld.
Nun, das wird schon auch damit zu tun haben, dass es ein eher traditionelles Frauenbild ist, mit Verbleiben der Familie, geringere Fähigkeit, Frauenteilhabe zu gewähren.
Die Bilanz nach 10 Jahren ist also durchwachsen.
Der Bericht von Stefanie Geißler. Morgen beschäftigen wir uns in unserer Serie 10 Jahre, wir schaffen das, mit den Flüchtlingshelfern in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Kaum ist Friedrich Merz offiziell aus seinem Sommerurlaub zurück, herrscht im Kanzleramt schon wieder Hochbetrieb. Heute gleich mit 2 Besuchen von ausländischen Regierungschefs, dem kanadischen und dem belgischen. Das heißt, gute Vorbereitung und viel Konzentration, weiß unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Auch ein Friedrich Merz kann nicht Fachmann für alle 195 Staaten dieser Welt sein. Also sofort in einem Smalltalk über die Landwirtschaftspolitik Paraguays oder die Umweltprobleme der Elfenbeinküste starten und dabei gut aussehen. Dafür hat Merz natürlich Mitarbeiter, die ihn briefen, bevor Besuch von dort kommt. Heute, wenn der kanadische Regierungschef Carney vorbeischaut, zum Beispiel darüber, dass Kanada aktuell mit Problemen im Bereich Wohnen und den Lebenshaltungskosten zu kämpfen hat, kennen wir aus Deutschland. Am Vormittag muss Merz dann neu gebrieft werden und plötzlich Belgien-Experte sein, wenn sein Amtskollege De Wever kommt. In Belgien gilt zum Beispiel weiterhin eine erhöhte Terrorgefahr. Die Polizei ist verstärkt an Bahnhöfen und Flughäfen im Einsatz. Aber eine Sache verbindet die beiden Gastländer heute dann doch. Da muss sich Friedrich Merz nicht umstellen. Belgien ist bekannt für seine Waffeln und Kanada für den passenden Ahornsirup. Das wären Top-Gastgeschenke für den Kanzler, der ja bekennender Dessert-Fan ist.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Oliver Neuroth. In Lindau am Bodensee treffen sich von heute an mehr als 20 Nobelpreisträger und gut 300 junge Wissenschaftler aus dem Fachgebiet der Ökonomie. Es ist die 8. Tagung der Wirtschaftswissenschaften. Sie findet nur alle 3 Jahre statt. Christina Koppenhöfer.
Aus rund 55 Ländern sind herausragende junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Bodensee gereist. Bei Diskussionsrunden und Vorträgen in der Inselhalle, bei Mittagessen und Spaziergängen haben sie in den kommenden 5 Tagen die Möglichkeit, sich mit den Nobelpreisträgern auszutauschen. Dabei geht es beispielsweise um die Stabilität von Finanzmärkten und den Einfluss von Institutionen auf das Wirtschaftswachstum. Zu Gast ist auch Mario Draghi, der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank. Die Tagung endet am Samstag mit der traditionellen Schifffahrt auf die Insel Mainau.
Die A8-Anschlussstelle Pforzheim-West ist ab heute nur einspurig befahrbar. Grund sind Bauarbeiten am Asphalt der Brücken am Knotenpunkt B10 und B463. Das führt zu Einschränkungen, vor allem im Lkw-Verkehr. Annika Joost.
Der Fahrbahnbelag auf beiden Brücken habe sich gesenkt, teilt die Autobahn GmbH mit. Die Folge seien starke Unebenheiten auf den 2-spurigen Autobahnzubringern, die ausgebessert werden müssten. Dafür werde nun die 4 cm starke Asphaltdeckschicht erneuert. In beiden Fahrtrichtungen am Knotenpunkt B10, B463 werde parallel gebaut und dafür jeweils eine Spur gesperrt. Fahrzeuge, die breiter sind als 2,55 Meter, kommen laut Autobahn GmbH nicht an der Baustelle vorbei. Breite Fahrzeuge und Lkw sollen deshalb die Umleitung über die Anschlussstelle Pforzheim-Nord nutzen. Die Bauarbeiten kosten rund 175.000 Euro und sollen noch bis zum 19. September andauern.
Beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen wird heute Abend der Regiepreis verliehen. Preisträger ist diesmal der Regisseur Kai Wessel. Sein jüngster Film mit dem Titel »An einem Tag im September« wird heute in Ludwigshafen seine Premiere feiern. Darin geht es um die erste Begegnung zwischen Konrad Adenauer und Charles de Gaulle. Einzelheiten von Sebastian Barth.
Kai Wessel hat für seine Fernseh- und Kinofilme schon viele Auszeichnungen bekommen. Einen Bambi, 2 Grimme-Preise. Sein Film Nebel im August wurde gleich mehrfach ausgezeichnet. Der Regiepreis des Filmfestivals ehrt die herausragenden Leistungen von Filmschaffenden in den vergangenen Jahren. Festivalintendant Michael Kötz sagte, Kai Wessel ist ein Filmregisseur, dessen Arbeiten von einer geradezu großherzigen Humanität bestimmt sind. Wessel vertraue nicht auf bloße Effekte, seine Werke seien durch große Erfahrungstiefe bestimmt. Neben seiner Regiearbeit unterrichtet Wessel auch an der Akademie der Künste in Berlin und mehreren Film- und Schauspielschulen in Deutschland.
Im DFB-Pokal startet Titelverteidiger VfB Stuttgart heute in die erste Runde und muss beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig antreten. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß sagt, der Pokalsieg sei Vergangenheit, aber man wolle so lange wie möglich Titelverteidiger bleiben. Den Erstrundengegner dürfe man jedenfalls nicht unterschätzen.
Das ist eine Mannschaft, die über die Relegation drin geblieben ist in der zweiten Liga. Und jetzt, ist zumindest mein Gefühl, über einen neuen Trainer dort eine neue Energie entwickelt haben. Haben die ersten beiden Spiele gewonnen, jetzt gegen Karlsruhe verloren und gut gestartet. Ja, und da ist eine Mannschaft und sicher auch ein Stadion, das angezündet sein wird. Und deswegen werden wir dort sofort hellwach sein müssen. Und wollen das natürlich auch. Wir wollen diesen Wettbewerb spielen, so lange wie möglich spielen, weil wir gesehen haben, was da Besonderes entstehen kann. Deswegen freuen wir uns auf das Spiel, sind aber gewarnt vor diesem Spiel.
Trainer Sebastian Hoeneß. Der VfB Stuttgart tritt heute Abend in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Eintracht Braunschweig an. Anstoß ist um 20.45 Uhr.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.